Thomas Thurbuchen, Sie waren 6 Jahre lang Forschungschef der NASA, Wissenschaftsdirektor. Ich weiß nicht genau, was der korrekte Begriff ist, aber vielleicht wäre interessanter zu erfahren, was tut man in dieser Funktion?
Es sind im Wesentlichen 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, 130 Missionen zu führen mit einem unglaublich starken Team. Viele dieser Missionen sind schon im Weltraum, aber ungefähr 50 davon werden entwickelt. Und man muss die erfolgreich über die Ziellinie bringen, auf die Startrampe und dann ins
Weltraum. Also wir sprechen von Raketen mit Satelliten?
Oder? Genau. Genau, und jede dieser Missionen ist ein Satellit, eine Messung, also ob es auf dem Mars landet oder um die Erde rumgeht oder ins Universum sieht, jede von denen. Also der eine Bereich ist der. Der zweite ist der strategische Teil, und zwar herauszufinden, wie wir die Arbeit tun in der Zukunft. Und was wirklich viel passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist, dass wirklich die Arbeit sich total verändert hat, dass wir zuerst eigentlich alles innerhalb der Agentur machten. Und dass sich das so verändert hat, dass eben viele der Arbeit heute in privaten Industrie passiert, mit Firmen, die Sie kennen, SpaceX, aber auch anderen. Und dann auch neue Methoden der Arbeit gefunden werden. Diese strategische Umwandlung ist die zweite Arbeit.
Wir sprechen noch über Elon Musk, wir sprechen über die Weltraumambitionen. Global bleiben wir noch ein wenig bei der NASA und Ihrem Job. Sie hatten ein Budget von 20 Milliarden.
8 Milliarden. 20 Milliarden, 26 Milliarden ist das ganze NASA-Budget, 8 Milliarden ist die Wissenschaft.
Sie. Und 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, ungefähr, ja.
Ich lese, dass das größte und schwierigste Projekt war das sogenannte James Webb-Teleskop. Ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, es ist ein wirklich ambitiöses Teleskop. Es sind 3 Agenturen, arbeiten zusammen, die Europäer, die Amerikaner und dann die Kanadier. Es brauchte fast 20 Jahre, um das zu tun, und hatte viele wirkliche Probleme. Eigene waren technisch, aber die allermeisten hatten zu tun damit, dass wir nicht fähig waren, wirklich 10.000 Menschen zusammen in ein Team zu binden, das wirklich Exzellenz ist.
10.000 Menschen?
10.000 Menschen ungefähr, um das zu bauen. Ja, genau. Ich habe die letzten paar Jahre das begleitet und war da am Weihnachtstag dabei, als die Rakete in den Weltraum ging. Ich habe nicht viel geschlafen vorher, weil ich der Mann war mit der anderen Rede. Aber die Rede, die niemand kennt jetzt, nämlich die, er ging ins Wasser, was machen wir jetzt?
Ja. Gut. Bei Elon Musk sehen wir ja die Ambitionen, wir sehen auch, was viel schiefläuft. Die letzte Rakete ist dann explodiert im Weltraum. Wenn man so ein Teleskop hinaufschießt, ist es schon noch ziemlich, wie soll ich sagen, es macht ein bisschen nervös, oder, dass das dann auch klappt.
Ja, es ist wirklich wichtig, das zu sehen als 2 Methoden zu arbeiten. Also für eine 10 Milliarden eine Payload von 10 Milliarden Dollar in den Weltraum zu schießen, will ich nicht eine Rakete brauchen, die irgendwelche Schwächen hat. In dem Fall war die beste Rakete die europäische, Ariane 5.
Ah, ja.
Die hatte wirklich einen guten Rekord und ehrlich gesagt, die waren spektakulär, die Europäer da, und haben das wirklich so rein in den Weltraum gebracht, dass es 10 Jahre zum Alter dieses Teleskops dazugetan haben, mit dieser Genauigkeit. Was der Elon Musk macht im Moment mit dieser neuen Rakete, letzte Woche ist eine explodiert, ist eine ganz neue Art und Weise, eine Rakete zu entwickeln. Erstens ist die Rakete aus Stahl gemacht, total als anderes Material, viel leichter, ist viel größer gemacht und hat 33 Motoren unter dran, das Maximum sonst waren 7. 9 hat er den Rekord schon gebrochen. Und wirklich die einzige Art und Weise, das zu tun, ist eben nicht, dass man in einem Büro sitzt mit einem großen Rechner. Das auch. Aber man muss üben. Man muss iterieren. Und das kann die Privatfirmen. Und können das. Und eben in der NASA, wenn eine Rakete mir explodiert, am nächsten Tag muss ich auf Capitol Hill und vorsingen. Was ist passiert und was werde ich tun? Das musste ich mehrmals. Also ich weiß, wovon ich spreche. Viele Narben auf dem Rücken.
Das erinnert mich an letztes Jahr mit dem Ohr von Lars Windhorst. Aber da waren Sie nicht hier, leider. Es war, war ein toller Nachmittag. Also gut, einige Narben auf dem Rücken, aber am Schluss ist es gelungen. Sie haben jetzt dieses Teleskop im Weltraum. Es war sehr emotional. Ich habe gelesen, dass Sie und viele Mitarbeiter hatten Tränen, mussten weinen, als das passiert ist.
Ja, es ist unglaublich. Ich meine, es gibt so zwei Gedanken. So, der erste ist die unglaubliche Hoffnung, die davon kommt, dass man etwas so, so Schwieriges tut. Und wenn man zusammenarbeiten kann, man Unglaubliches leisten. Also wir haben gerade diese Gespräche gehört, der Rednerin vorher. Es ist unglaublich, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Ich bin viel optimistischer, als ich früher war. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die unglaubliche Erleichterung, persönlich, weil das Ding funktioniert. Gott sei Dank. Amen.
Sie, jetzt nehme ich etwas voraus, das ich erst am Schluss thematisieren will, aber das passt so gut hinein. Sie haben in Heiligenschwendi, sind Sie aufgewachsen, haben dann das Gymnasium besucht. Wenn Ihnen jemand damals gesagt hätte, du wirst einmal Thomas, Forschungsdirektor der NASA, was hätten Sie ihm gesagt?
Du spinnst. Genau, ich meine, das Gute an der Ausbildung, viele denken, dass Ausbildung dafür sei, irgendwie Ziele zu ermöglichen, die man hat als kleines Kind. Jemand sagt, ich will ein Doktor werden. Geh und mach die Ausbildung. Oder ein Astronaut, eine Astronautin, geh, mach die Ausbildung. Unglaublich wichtig, aber das viel größere und wichtigere Ziel der Ausbildung ist, dass man Ziele erreicht, von denen man überhaupt nicht nachdenken kann, wenn man darüber nachdenken kann, wenn man ein Kind ist. Die Ziele gibt es noch gar nicht. Es gibt neue Räume, die sich öffnen, neue Möglichkeiten. Und das soll Ausbildung tun, neue Ziele zu definieren, die es noch gar nicht gibt, wenn man ein kleines Kind ist. Und für mich ist das beste Beispiel.
Ich komme am Schluss zurück auf das Berner Oberland, aber bleiben wir noch schnell beim Weltraum. Mhm. Weil was Sie jetzt können oder was die Astrologen jetzt können, ist, Sie können 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen. Was heißt das?
Na, wenn ich draußen stehe und wenn die Sonne scheint und ich die Sonne ansehe, ist das Licht, das gerade in meine Augen tritt, vor 8,5 Minuten von der Sonne weggegangen. Also das Licht hat eine gewisse Geschwindigkeit. Einstein hat das
sehr... Also sagen wir, wenn ich die ersten Umrisse der Sonne sehe am Horizont, dann ist das vor 8 Minuten passiert.
Genau, es ist nicht die Sonne jetzt, sondern die Sonne von 8,5 Minuten.
Das sind aber nur 8 Minuten und wir sprechen hier von 13 Milliarden Jahren.
Genau, also was passiert, ist das Licht ist immer mit der Lichtgeschwindigkeit unglaublich schnell. Meistens spielt es keine Rolle, im Verkehr nicht, aber im Weltraum eben schon. Und das heißt, dass das Universum vor 13 Milliarden Jahren oder sogar noch früher...
Milliarden.
Milliarden, auf jeden Fall, die... Okay, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt im Allgemeinen. Also so 400 Millionen Jahre später waren die ersten Galaxien haben sich geformt und so weiter. Und das Licht von diesen Galaxien war im Universum mit Lichtgeschwindigkeit und wir messen es zum ersten Mal. Und darum sehen wir zurück in der Zeit, weil das so weit weg war in der Zeit. Mhm. Nicht, weil die Galaxien, die gibt es heute nicht mehr, wir sind fast sicher.
Eine Frage, die vielleicht jeder sich einmal stellt, wenn er am Boden liegt, in einem schönen Sommer in den Himmel schaut, sagt man ja immer, wo hört das auf? Was haben Sie für eine Antwort auf die Frage, gibt es ein Ende, ist es unendlich, oder ist in unser Hirn einfach zu klein, das zu begreifen?
Für alle praktischen Belange ist es unendlich. Also es ist wirklich die Frage, ob es wirklich unendlich oder endlich ist, ist eine ganz theoretische Frage, die keinen Einfluss hat auf uns. Ich meine, Tatsache ist, wir sehen nicht mal ans Ende des Universums, auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Die Tatsache ist, und ehrlich gesagt auch die theoretischen Diskussionen sagen, dass er mit der großen Wahrscheinlichkeit unendlich ist, aber dass es auch unendlich viele Universen gibt und wir sind nur in einem. Also die Tatsache ist, stellen uns vor als Fisch, wir sind nicht in einem kleinen Aquarium, sondern in einem großen Ozean. Ein großen Ozean, ein von vielen Ozeanen, ist ein unglaublich gutes Gefühl, in etwas Teil eines so großen zu sein, unseres Universums.
Und jetzt wollte ich eigentlich zu Elon Musk und zum Wettlauf im Weltall, aber weil wir schon hier sind, fällt mir noch eine spontane Frage ein. Das ist ja dann immer die Frage, sind wir die Einzigen? Und bei einer solchen Größe ist das eher unwahrscheinlich.
Genau, also wenn ich... Also die meisten Wissenschaftlerinnen, wir alle Wissenschaftler wären die führenden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler auf der Welt und ich mache eine Abstimmung, es gibt eigentlich niemand, denn ich denke, dass es andere gibt, andere
Intelligenz. Aber die sind zu weit weg.
Also ich meine, Tatsache ist, wir dürfen nie vergessen, wie spät wir dran sind. Also irgendwie Tatsache ist, wir sind erst seit ungefähr 50 Jahren sind wir entdeckbar von außen. Das heißt auch für uns, alles Licht, das von uns weggeht, sind nur 50, 100 Lichtjahre, sind intelligente Menschen auf der Erde zu beobachten von außen. Es gibt nicht unglaublich viele Sterne in dieser Distanz. Mhm. Die Tatsache ist, dass, was wir uns fragen als nächstes jetzt ist, gibt es mikrobiologisches Leben, zum Beispiel auch auf dem Mars oder in anderen Orten im Sonnensystem oder auf anderen Planeten in unserer Galaxie. Aber das intelligente Leben, bis jetzt haben wir es also, noch nicht gefunden, manchmal nicht entdeckt, sogar auf der Erde nicht, an gewissen Orten.
Genau. Zum Glück gibt es so freischwebende Planeten wie der Saal hier, wo das dann anders ist. Aber gut, sprechen wir über das Wettrennen im Weltraum. Wir haben USA, NASA, wir haben EU, die Schweiz ein bisschen, dann die Privaten und China natürlich. Wie nehmen Sie diesen globalen Wettbewerb wahr?
Also das Erste, was ich tun will, ist wirklich sagen, dass China unglaublich Fortschritte gemacht hat. Unglaubliche Fortschritte in den letzten 50 Jahren und so. Und was China sich entschlossen hat, ist im Jahre 2007, hat quasi alle auf die Zehen gestellt. Und zwar, als sie ihren eigenen Satelliten abgeschossen haben von China aus. Sehr hohen Satelliten, ein Satellit viel höher, als es vernünftig ist. Und sie wollten allen zeigen, ihr seid nicht sicher im Weltraum. Was Amerika getan hat und auch andere Länder, wir haben gerade von Deutschland gehört, aber auch in Europa, überall, haben gesagt, hey, das ist ein Riesenproblem, weil Krieg in der Zukunft, schon heute, können viele sprechen über Ukraine zum Beispiel, hängt zusammen mit dem Weltraum und den Weltraum zu benutzen. Und was Amerika gesagt hat, ist, ehrlich gesagt, wir sind zu langsam. Wir müssen die Geschwindigkeit von China nicht nur, wir müssen das übertreffen. Wir wollen weiter vorne bleiben. Wir sind vorne, aber sie kommen von hinten mit großer Geschwindigkeit. Und Amerika hat ganz bewusst die Privatindustrie als Partner hingestellt, als Führungsprinzip. Wirklich, ich meine, Tatsache ist, Firmen wie SpaceX sind viel schneller und billiger als eine amerikanische Staatsrakete.
Genau.
Und für
das Amerika war ja auch die große Chance von Elon Musk, oder, dass man privat schneller unterwegs ist. Und deswegen greife ich gleich ein, weil ich möchte dringend noch über Elon Musk sprechen mit Ihnen. Er war ein paar Mal bei Ihnen im Büro.
Ja.
Ja, wie war das?
Das ist unglaublich interessant. Das ist so wie in einem Wirbelsturm. Er sagt immer, in seinem Kopf ist ein Wirbelsturm. Das kann ich bestätigen. Mhm. Also er ist unglaublich intelligent, unglaublich schnell. Und ehrlich gesagt, was mich beeindruckt, also man nimmt irgendwie eine Mission mit James Webb, auf den ich 1 bis 2 Tage pro Woche gearbeitet habe für 6 Jahre. Und er kommt hin und stellt 5, 6 Fragen und ist genau am richtigen Ort. Mhm. Er hat herausgefunden, wo die wichtigen Fragen sind.
Obwohl viele Leute jetzt sagen, der spinnt, der ist vollkommen am Durchdrehen.
Wenn jemand sagt, jemand sei ein Spinner, denke ich, wer ist der? Ich will den besser kennenlernen oder die. Weil Spinner und Genie sind sehr nahe aneinander. Mhm. Und es ist unglaublich schwierig, von außen zu sehen, auf welcher Seite der Grenzen sie sind. Also die Leute, die wirklich einen Einfluss haben auf der Welt und die etwas Neues tun, von außen sehen sie eben aus wie Spinner. Mhm. Und ehrlich gesagt auch ich manchmal, wenn ich in der Schweiz sage, was ist möglich, der spinnt. Aber Tatsache ist, es ist eben wichtig, dass man ein paar Spinner hat und auch mit denen zuhört und sehen, was möglich ist.
Jetzt müssen wir unbedingt über die nächsten Schritte sprechen, nämlich über Ihre Arbeit jetzt in der Schweiz, 60% Professor für Weltraumwissenschaften an der ETH. Ich habe es am Anfang gesagt, warum ETH und nicht irgendwo anders?
Erstens ist das Essen viel besser hier als in Massachusetts. Nein, auch viel.
Gut, das war...
Nein, viele meiner Fragen, also ehrlich gesagt, es gab so 2, 3 Entscheidungsgrundlagen. Das erste war, ich habe ehrlich gesagt noch nie in der Schweiz gearbeitet. 2 Wochen nach meiner Doktorarbeit ging ich weg. Mhm. Und ich habe davon profitiert vom Staat. Ich wurde unterstützt seit der 5. Klasse. jedes Schulbuch, jedes Busticket wurde gekauft vom Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für mich. Und ich hatte immer das Gefühl, ich schulde der Schweiz was, ehrlich gesagt. Darum ging ich auch ins Militär viel länger, als man müsste, weil ich das Gefühl hatte, dass, ehrlich gesagt, hat es mir unglaublich geholfen. Aber ich habe das Gefühl, es sei etwas. Das war so das Erste.
Ist der Thomas Süssl eigentlich noch hier? Oder?
Ich glaube,
er musste gehen. Schade.
Jetzt können wir
werden sprechen,
wie wir wollen.
Ja.
Das Zweite ist, dass ich... Wie die Vorrednerin gesagt hat, ich glaube eben wirklich, die wichtigen Probleme heute sind international. Und obwohl ich meine Führungsausbildung, wie sie mich denke, in Amerika gemacht habe, die alle großen Organisationen habe ich dort geführt, ich habe wirklich das Gefühl, dass viele der größten Ideen eben kommen vom internationalen Zusammenarbeit und ich muss davon lernen.
Das können Sie an der ETH gut machen.
Also in der Schweiz im Allgemeinen und die Schweiz ist im Zentrum von Europa und hat unglaubliche Möglichkeiten, weil sie eben sehr agil sein kann. In einer Art und Weise, wie auch andere Vorredner darüber gesprochen haben, mit dem Cybergesetzen und anderen, wo die Schweiz wirklich agiler sein kann. Und für mich ist das ein Vorteil in der Welt, in der wir sind, die wirklich komplex ist, aber wo es auch unglaubliche Möglichkeiten gibt. Darum bin ich hier.
Jetzt noch etwas konkreter. Sie haben es schon angetönt, ich habe es auch gelesen. Sie sagen eigentlich, Europa und auch die Schweiz haben großes Potenzial in der Weltraumwissenschaft. Was heißt das etwas konkreter? Was werden Sie jetzt unternehmen in den nächsten Monaten, Jahren?
Das Erste, was wir tun, wir haben angefangen, in einem Jahr den ersten Ausbildungsplan in Raumforschung hinzustellen an der ETH. Und ehrlich gesagt, ich spreche schon mit den führenden Universitäten in der Schweiz. Ich war in Lausanne letzte Woche, in Bern und so weiter, Zürich, andere Universität. Es ist unglaublich wichtig, dass wir dieses Programm bauen. Die jungen Menschen hier, die wollen das, die haben gute Ideen und wir haben kein Programm bis jetzt. Und unser Ziel ist, in 5 Jahren oder so das führende Programm in Europa zu
machen. Also was heißt Programm?
Ein Masters-Programm.
In Weltraumwissenschaften?
In Weltraumtechnologie und Wissenschaften. Ja. Mhm. Und wirklich, die Art und Weise, wie wir es tun wollen, ist eben so, wie wir jetzt arbeiten, nicht wie wir früher gearbeitet sind. Ich will nicht vor allem Leute ausbilden, die an die Europäische Raumforschungsagentur gehen, ESA, die auch, aber wir wollen Leute ausbilden, die in die Firmen gehen. Mhm. Viele der Firmen, die neu entwickelt werden müssen, die Ideen, die von hier kommen, wir haben unglaublich gute Leute in Europa, viele der besten Leute in Amerika kommen aus Europa und wir wollen, dass die Firmen hier starten und auch Möglichkeiten sehen hier und deshalb ist das zweite Ziel. Das erste wirklich das Ausbildungsprogramm, aber das zweite zusammen mit den Firmen und auch mit den Leuten, die in Firmen investieren, wirklich in diesem Bereich, der so stark wächst und so wichtig ist, da rein zu investieren. Und dann das Dritte hat zu tun mit Forschung. Es gibt unglaublich starke Forschung hier in der Schweiz, auch international in Zusammenarbeit. Und wir wollen, dass wir das einfach machen, in der Schweiz zu forschen, wenn es um den Weltraum geht.
So, und jetzt, Dick. Danke. Und jetzt haben wir nur noch etwa 1-2 Minuten und jetzt würde ich sagen, Sie reden Berndeutsch,
okay.
Oberländisch und ich rede
Zürichisch. Gut, wenn ich kann, alles mit Akzent.
Ja, weil jetzt können wir noch ein bisschen persönlich reden. Sie sind dort aufgewachsen, Heiligenschwendi. Es heisst immer, dass Sie oberhalb vom Thunersee, es ist nicht wahnsinnig hoch, aber es ist schon ein bisschen abgelegen, es ist eine eigene Welt.
Ja, es ist abgelegen aus zwei Arten und Weisen. Zuerst ist es geografisch, auch. Das wäre nicht schwieriger gewesen. Es gibt Busse und Auto, ja. Und Töffli für mich, auch im Winter.
Haben Sie ein Töffli gehabt?
Ein Töffli, genau.
Ja. Frisiert?
genau, irgendwie.
Also.
Bis ich einkäse, ja.
Nein, ich meine, haben Sie es frisiert, ein bisschen aufgemotzt, wie wir das einmal gemacht haben,
ja, so, als Teenager. Ja, also mein Cousin hat unglaublich geholfen, ein Mechaniker, Schweizer Mechaniker sind super. ja. Aber das Zweite, was schwierig war für mich, ist die Isolation, so die emotionale Isolation. Ich bin eben in der Freikirche aufgewachsen.
Mhm. Und Ihr Vater war Prediger.
Genau, ich nicht dürfen gar Sport spielen. Und mein Körper will Sport spielen. Das ganze Leben, nachdem ich weg bin, habe ich angefangen Sport spielen und wirklich Freude. Ich gehe Skifahren, vielleicht treffe ich euch auch mal. genau, also jeden Tag, wenn ich kann, werde ich auf der Ski sein oder säckeln im Wald. Also für mich, das habe ich eben nicht dürfen, solche Dinge mit anderen Leuten.
Und das hat sie angetrieben, inspiriert. Sie haben nachher schon dort ziemlich eine steile Karriere gemacht. Gymi sind sie gar nicht so gut gewesen, aber nachher haben sie mit 26 einen Doktortitel gemacht in experimenteller Astrophysik. Mhm. Ziemlich beeindruckend.
Weil ich habe gelernt von den Leuten um mich herum, wenn man Satellitinstrument baut, und eben nicht nur Professoren. Das ist unglaublich wichtig, wenn wir vom schweizerischen Ausbildungssystem reden, dass wir nicht nur reden von denen mit Doktortiteln wie ich. Die braucht so ein paar von denen. Also es braucht eben Mechaniker und Ingenieure und Leute, die wirklich das Zeug bauen können. Das ist das, was mich begeistert in der Schweiz. Also ich in Amerika häufig bin ich so Fabriken gewesen, wette, ich hätte mehr Schweizer hier. Weil ich habe viel, viel weniger Sorgen.
Ich habe am Schluss den... Ich habe am Schluss Jean-Claude Biver und Bernhard Burgner gefragt nach ihren Wünschen, persönlich oder auch für die Gesellschaft. Bei ihnen frage ich ein bisschen anders. Sie sagt direkt, ihr grösster Wunsch müsste eigentlich sein, mal noch in den Weltraum zu fliegen.
Ja, es wäre cool, wenn mich jemand dafür zahlen will.
Ja.
Das wäre super. Nein, der grösste Wunsch für mich, ich habe wirklich das Gefühl, der grösste Wunsch für mich, sie wirklich ein Team zu bauen, jetzt hier in der Schweiz und anderen Orten, die wirklich unmöglich zu leisten. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist etwas, was man lernen kann. Man kann lernen, mit dem umzugehen, wie ein Spitzensportler, der am Anfang ganz normale Geschwindigkeiten säckelt und plötzlich wären sie so gut, dass sie in Olympischen Spielen sind. Also das begeistert mich, dass man das lernen kann, dass man üben kann. Ich habe wirklich das Gefühl, mein Vermächtnis ist, soll nicht sein, dass ich irgendwie im Weltraum bin mit einem schönen Bild, sondern dass andere sagen, hey, der hat mir die Tür aufgetan, in der Art und Weise, wo ich näher konnte, Sachen machen, die unmöglich für mich waren.
Und ich glaube, das war unglaublich inspirierend.
Ja.
Danke vielmals. So schön. Danke vielmals. Toll, dass Sie da sind. Alles Gute. Thomas Zurbuchen.